Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio 4FM.
Ja, schauen wir mal. Hier ist die Mai-Ausgabe von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Ganz herzlich willkommen hier bei Radio 4FM auf der 102,6 MHz. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Eine Stunde lang wollen wir heute ein Thema in den Mittelpunkt rücken, das in der breiten Öffentlichkeit bei weitem noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, das ihm, wie wir finden, gebührt. Die Militarisierung des deutschen Gesundheitswesens. Mein Name ist Lothar Heuson. Ich werde die Moderation übernehmen und freue mich total in jeder Hinsicht, dass wir einen Studiogast begrüßen können und dürfen, der sich genau zu diesem Thema auseinandergesetzt hat. Dr. Robin Maitra von der deutschen Sektion der Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs. Jetzt habe ich ordentlich Luft geholt. Bekannt, möglicherweise noch besser bekannt in der Abkürzelform IPPNW. Robin, wirklich in jeder Hinsicht vielen herzlichen Dank, dass du heute den Weg, glaube von Ludwigsburg nach Ulm gefunden hast und der Zug auch rechtzeitig gekommen ist und uns in der nächsten Stunde hier mit dem Thema etwas näher bekannt, vertraut machen kannst. Bevor wir aber zum Inhalt kommen, sei so lieb und sage ein paar Takte, ein paar Sätze zu dir, damit wir und alle, die uns hoffentlich zumindest zuhören, etwas mehr wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ja, erstmal Lothar, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hab mich sehr gefreut, hier heute hier sein zu dürfen. Ich freue mich total, dass die Ulmer nicht nur aktiv sind, sondern dass sie auch das Thema so aufgreifen, weil es einfach ganz wichtig ist, dass auch Dinge in die Öffentlichkeit kommen. Ja, zu meiner Person. Ich bin 59 Jahre alt, bin Hausarzt seit 25 Jahren auf einem kleinen Dorf Hemming im kleinen Kreis Ludwigsburg, richtiger Landarzt. Das ist so die Haupttätigkeit. Und ansonsten bin ich, wie du schon gesagt hast, Mitglied im Vorstand der deutschen Sektion der IPP. PNW. Ich möchte dazu sagen, einfach, wir sind die größte deutsche Friedensorganisation, ja. In der Ärztinnen und Ärzte sind. Und hier im Vorstand der IPPNW bin ich eben im Tandem Soziale Verantwortung und mache da eben neben der sozialen Verantwortung viel mit Flucht und Vertreibung auch machen, bearbeiten wir eben auch die Themen Klima und im Bereich des Friedens eben ganz schwerpunktmäßig jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren, kann man fast schon sagen, auch das Thema Militarisierung des Gesundheitswesens. Ansonsten bin ich auch unterwegs, ich bin Menschenrechtsbeauftragter und Mitglied im Vorstand der Landesärztekammer und ich bin Abgeordneter beim Deutschen Ärztetag, was ja auch immer so ist, dass man da auch viele, viele politische Impulse mitnimmt und möglicherweise auch mal was Gutes reingibt. So viel zu meiner Person.
In kurzen, knappen Worten, also besser hätten wir es ja wirklich, das ist eigentlich nicht aus Artigkeit, sondern besser hätten wir es ja tatsächlich in vielen Elementen gar nicht treffen können, weil auch das Thema Fluchtvertreibung uns natürlich immer Menschenrechtssituationen immer wieder beschäftigt und umtreibt. Ja, wir können uns wahrscheinlich alle miteinander noch daran erinnern, dass der alte und nun auch seit heute neue Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland, Boris Pistorius, es unmissverständlich so formuliert hat: Wir alle müssen kriegstüchtig werden. Zitat Ende. Er meinte und meint ganz sicher immer noch, damit die Gesellschaft insgesamt, also nicht nur irgendwelche Segmente, sondern die Gesellschaft insgesamt. Um noch mal gleich eins draufzusetzen, der Generalinspekteur der Bundeswehr, Herr Carsten Breuer, fordert, der sogenannten Zeitenwende müsse ein Mentalitätswechsel, so nennt er das, folgen. Und zwar in Bundeswehr und, da sind wir wieder dabei, auch in der Gesellschaft. Inzwischen erfasst das Militärische große Bereiche gesellschaftlichen Lebens. Das gilt für Universitäten, das gilt für Schulen, das gilt für Forschungseinrichtungen. Ja, und macht selbst vor Kindersendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens bei weitem nicht Halt. Besonders betroffen, das ist unser heutiges Thema, besonders betroffen ist auch der Gesundheitsbereich, der im sogenannten Verteidigungs- und Bündnisfall eine Schlüsselrolle spielt. Die Versorgung Verwundeten wird zur gesamtstaatlichen Aufgabe. Und da wir ja in Ulm sind, kann ich das jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen. Vor kurzem verschickte der ärztliche Direktor des Ulmer Bundeswehrkrankenhauses, Professor Dr. Benedikt Friemer, einen Artikel an Kliniken bundesweit, um Chirurgen, Chirurginnen, Anästhesistinnen für die Landes- und Bundesverteidigung zu sensibilisieren und auf mögliche Kriegsszenarien vorzubereiten. Also auch das Ulmer Bundeswehrkrankenhaus. Wir wissen, dass Ulm ja eine durchaus auch NATO-relevante Rolle spielt aufgrund des Logistikzentrums hier in Ulm. Robin, um damit einzusteigen, was sind denn die Ziele, um das mal auseinanderzubekommen? Es gibt eine zivile, das kennen wir alle, eine zivile Gesundheitsversorgung und es gibt eine jetzt offensichtlich verstärkt ins Spiel gebrachte militärische Gesundheitsversorgung. Was sind denn die jeweiligen Ziele? Was ist denn so quasi, gerade du kommst nun aus viele, viele, viele Jahre aus dem Ärztewesen, was sind denn sowohl als auch jetzt die zentralen Ziele?
Ja, Lothar, du hast jetzt erstmal schon mal ganz wichtige Sachen gesagt. Es hat eine Zeitenwende stattgefunden und diese Zeitenwende hat sich wirklich über die ganze Gesellschaft erstreckt. Und wenn wir das nochmal erinnern, der Überfall Russlands auf die Ukraine, der für uns alle natürlich erschütternd war und der vieles ausgelöst hat, wenige Tage später dann die Rede des damaligen Kanzlers Scholz, der Zeitenwende, den Begriff einfach geprägt und der dann Stück für Stück sukzessive einfach in viele andere Bereiche übernommen worden ist und jetzt einfach zum etablierten Wissenskanon gehört. Und da ist es eben so, dass das auch im Gesundheitswesen nicht Halt gemacht hat. Es ist also so, dass das also gerade von ministerieller Seite, Boris Pistorius, wie gesagt, auf einmal die Kriegstüchtigkeit geführt hat. Das ist nochmal, bisher grundgesetzmäßig sind wir auf Verteidigung ausgerichtet. Das ist so und auf einmal müssen wir kriegstüchtig werden. Das heißt, wenn man sich die Worte auf der Zunge zergehen lässt, für den Krieg tüchtig. Wir müssen uns nicht verteidigen, sondern für den Krieg tüchtig werden. Und das hat natürlich einfach, dass wir zur Folge, dass wir ganz anders aufgestellt werden. Und dazu kommt eine Begleitmusik, die auch einfach sagt, es droht uns ein Krieg. Wir sind in Gefahr, dass Putin und Russland mit seinem aberwitzigen Machtstreben oder Kriegsstreben die NATO oder Deutschland überfällt. Ich bin kein Militär, ich weiß nicht, ob das sinnvoll, also wahrscheinlich ist, aber es wird auf jeden Fall als krisenhafte, drohende Fantasie aufgebracht. Und jetzt kommen wir ins Gesundheitswesen. Und bisher war diese Trennung, gab es für mich gefühlt überhaupt nicht. Gesundheitswesen, Gesundheitsversorgung war das. Und auf einmal haben wir diese beiden Punkte. Und es ist eben
zivile und militärische.
Genau. Und jetzt haben wir einfach die Ziele. Und da muss man einfach sagen, zivile Gesundheitsversorgung, so wie wir das immer verstanden haben, ist einfach Teil der Daseinsfürsorge. Da ging es ganz platt darum, dass erkrankte Menschen, die versorgt und behandelt werden, nicht, dass sie in ihren Bereichen, ob das jetzt körperlich oder ob das psychisch oder in anderen Bereichen war, wurden behandelt und sollten auch durchaus gesund erhalten werden. Gesundheitserhaltung war auch ein Teil der ganzen Geschichte, Prävention. Also es geht mehr als um die Abwesenheit von Krankheit in dem Gesundheitswesen und es geht auch nicht um die Leistungsfähigkeit, die ja in vergangenen Jahren auch schon mal oder Jahrzehnten auch schon mal Thema der Gesundheit war, sondern es ging eben einfach um die Wiederherstellung ganz individuell ausgerichtet um die Wiederherstellung der Gesundheit. Das war der Zweck der zivilen Gesundheitsversorgung. Die militärische Gesundheitsversorgung, ja, was soll ich da sagen, Lothar? Die hat natürlich naturgemäß eine ganz andere Aufgabe. Denn da geht es darum, nicht um die Daseinsfürsorge, sondern es geht primär darum, dass Militärfähigkeit, Wehrfähigkeit, Kriegstüchtigkeit eben wieder von wehrdiensttauglichen Menschen hergestellt wird. Das ist das Ziel. Und das Ziel ist eben, dass die Armee oder militärische Hilfseinheiten funktionieren und waffenmäßig militärisch tätig werden können. Das heißt also auch ganz konkret, bloß um ein Beispiel zu machen, wenn jetzt jemand, ich sag mal, eine künstliche Hüfte hat oder sowas, dann ist er so, der geht dann zum Beispiel in die Rehabilitation, damit er hinterher wieder normalerweise sein Leben weiterführen kann, im besten Fall auch so arbeiten kann. Militärische Rehabilitation ist ganz klar darauf gezielt, wir müssen den rehabilitieren, damit der wieder an die Front
kann. Damit der quasi wieder kriegstauglich gemacht
wird. Und das sagen die Militärs auch ganz einfach. Der muss, also Ziel der Rehabilitation ist, dass nach 6 Wochen 70% der Rehabilitanten wieder an der Front sein können. Und das ist eine völlig andere Sache. Und was ich in dem Zusammenhang auch noch, weil es immer Wir reden heutzutage auch mehr über Triagierung. Triagierung ist ein medizinischer Fachbegriff. Da geht es im Prinzip darum, dass im Katastrophenfall, so ist das ursprünglich, im Katastrophenfall, wenn nicht genügend Mittel da sind, aber ganz viel Bedarf. Also wenn zum Beispiel ein Erdbeben oder ähnliches ist oder eine Hungersnot im Sudan und nicht genügend Ernährung da ist, meinetwegen, dann geht es darum, wie verteile ich die vorhandenen Mittel, wie verteile ich die, damit möglichst viele Leute davon profitieren können. Und dann triagiert man nach den vorhandenen Möglichkeiten und setzt dann eben ein. Das macht man inzwischen auch im Bereich der Notfallmedizin, dass man eben sagt, zuerst muss dem geholfen werden. Und jetzt kommt das Ganze. Das ist die zivile Triage und da gibt es ganz
klar. Das heißt aber, es hängt immer auch mit Priorisierung zusammen.
Immer. Priorisierung ist ein Teil. Ja. Und das ist eigentlich etwas, was wir auch gar nicht wollen. Eigentlich wollen wir als Ärztinnen und Ärzte ja allen Menschen helfen. Es geht eben nicht mehr und noch mehr geht oder noch weniger geht das eben, wenn wir die militärische Triage haben. Und die militärische Triage hat eben ein ganz anderes Ziel. Da geht es nicht darum, die Mittel einzusetzen für die maximale Zahl der Bevölkerung sozusagen, sondern es geht darum, die Mittel einzusetzen, um Leute an die Front zu bringen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich nur begrenzte Möglichkeiten habe, dann wird eher jemand möglicherweise bevorzugt, der hinterher wieder Wehrwaffen und was weiß ich was fähig ist, als jemand, der nur ein ziviles Leiden hat. Und das hängt natürlich auch sehr stark damit zusammen, wie die Möglichkeiten im Gesundheitswesen sind. Und da muss man sicherlich auch noch drüber reden. Denn wir reden, wenn ich das kurz sagen darf, die Militärs machen in ihren Modellen, die sie entwickeln, reden sie in allen Foren, die man öffentlich sehen kann, wird momentan davon ausgegangen, wenn ein Krieg zwischen Russland und der NATO oder den Bündnispartnern oder Deutschland stattfindet, dann wird Deutschland auf einmal zur Drehscheibe. Ja, und Deutschland wird dann also viel damit zu tun haben, dass man Militär und Material hin und her bewegt, Flüchtlingswellen und so weiter vor. Und es ist einfach so, dass die Möglichkeiten für dann Menschen zu behandeln sehr begrenzt sind. Wir haben nur 1800 Krankenhausbetten in Deutschland, ja, und 400.000 zivile Betten ungefähr, ja. Und die Militärs rechnen damit im Kriegsfall, dass 1000 Verletzte jeden Tag, da 300 Schwerverletzte und das nicht nur über eine Woche oder über einen Monat, sondern teilweise über längere Zeiträume, Jahre teilweise. Und das ist eine massive Überforderung des Gesundheitswesens. Und da muss man an der Stelle einfach sagen, da werden dann die Mittel knapp werden und dann sind wir bei der Priorisierung und dann haben wir einfach
und
die...
mehr nur bei der Priorisierung, die ja auch eine Hierarchisierung mit beinhaltet, genau. Also eine klare Rangordnung.
Und da haben wir einfach große Sorgen und es gibt tatsächlich Anfragen der Oppositionsparteien im Bundestag, ob denn im Kriegsfalle auch die Behinderten noch versorgt werden dürften. Nicht? Und das sind Fragen, die kommen dann natürlich auf. Da wird einem ganz, ganz anders dabei. Nicht? Das ist eine, finde ich, sehr, sehr schwierige Situation.
Und wenn du jetzt schon gerade vorhin ein paar Zahlen genannt hast, soweit reicht auch schon, wie soll ich das sagen, die abstrakte oder vielleicht auch konkretere Planung, mit wie viel Verletzten, mit wie viel Toten, mit wie viel zu Versorgenden man zu rechnen hat.
Also das ist nochmal eine sehr schwierige Frage, weil die Ausdehnung des Krieges, also momentan, und das ist auch etwas, also grundsätzlich wird in dieser ganzen Diskussion das Wort Krieg vermieden.
Ja, ja,
es geht um den Krisenfall.
Ja, ja.
Das Wort Atom kommt gar nicht vor.
Ja.
Und das ist auch eine das Framing ist einfach ein anderes.
Ja, ja.
Und man muss wirklich sagen, dass die Zahlen, mit denen man rechnen kann, das sind alles Schätzungen. Aber wir wissen natürlich aus vergangenen Zeiten, ich sage nur einfach, wenn man Hiroshima oder ähnliches hat, 60.000, 80.000 Tote, ja. Eine Vielzahl, Hunderttausende Verletzte, Verbrannte, ja. Wir haben ganz, ganz wenige Brandbetten in Deutschland, ähnliches. Und das hängt natürlich sehr davon ab, wie stark ein Konflikt eskaliert. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass mit Putin jemand ist, der schon offen mit atomaren Auseinandersetzungen hatte, dann ist ja auch eine weitere große Sorge, kommt es zu einer Eskalation der kriegerischen Situation, die möglicherweise nicht mehr zu beherrschen ist. Nicht? Und ich glaube selbst, ich will da überhaupt nicht einem Alarmismus vorbeugen, aber es ist tatsächlich so, dass man momentan angesichts der politischen Lage in den Großmächten, sowohl diesseits wie auch jenseits, nicht unbedingt von rationalem Handeln reden kann. Und das finde ich, das ist etwas, was eigentlich alle mit großer Angst erfüllt.
Dann wollen wir doch jetzt mal kurz durchatmen und wollen eine erste Musik einspielen, was wir mitgebracht haben. Ich hätte vieles mitbringen können, für was wir uns entschieden haben. Ist ein Titel von den Birds, auch nicht ganz neu, aber schon auch ein ziemlich zentraler, vielleicht auch ein Stück Motto, Turn, Turn, Turn. Ja, das ist die Mai-Ausgabe von Peace on Air, das Friedensradio, fast hätte ich gesagt, das Gesundheitsradio, nein, das Friedensradio bei Radio 4FM auf der 102,6, weshalb diese Geschichte mit dem Gesundheitsradio gerade mir in den Kopf kam, nicht etwa geschossen kam, nein, ist, dass wir uns heute beschäftigen, noch bis 18 Uhr mit dem Thema Militarisierung des Gesundheitswesens. Und wir haben glücklicherweise auch einen Arzt hier vom IPPNW, also der deutschen Sektion der Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, einer schon lange, lange, lange sehr präsenten Organisation, wie gesagt, auch mit einer deutschen Sektion. Und Robin, vielen herzlichen Dank nochmal, dass du gekommen bist sehr und gern. Uns hier zur Verfügung stehst, ein Thema, das bisher noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist oder überhaupt mal in die Öffentlichkeit gebracht worden ist. Bei euch sicher anders, wenn ich mir so einige Kongresse, Tagungen anschaue, da ist es mittlerweile natürlich auch schon ein Thema, aber in der Öffentlichkeit ist es noch eins, das viel zu wenig bisher bekannt geworden ist. Deshalb freuen wir uns auch, wie gesagt, dass wir heute genau dieses Thema ziehen können. Wir haben gerade geredet vor den Birds und vor der Musik von Turn, 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 haben wir geredet über die zentrale ärztliche das Grundanliegen. Zivile nennt man das dann jetzt vielleicht in der Unterscheidung von militärischen. Nein, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung zu machen für die Bevölkerung, für Menschen, die wir alle sind. Mittlerweile unterscheiden wir tatsächlich, wenn man so will, zivile und militärische Gesundheitsversorgung. Du hast es ja gerade dargestellt, einschließlich dieser Geschichte mit Triage, Triagisierung, also ein Begriff, der aus dem Militärischen kommt.
Triagierung, ja.
Wen versorge ich denn nach welchen Prioritäten, nach welchen auch gegebenenfalls Hierarchien. Und du hast doch gerade auch nochmal gesagt, also im Prinzip gibt es natürlich bei der militärischen Überlegung diesbezüglich, wie mache ich möglichst schnell Leute auch wieder, Anführungsstriche, frontfähig. Okay, ja. Anders kann man es ja überhaupt nicht bezeichnen. Jetzt kennen wir schon seit einigen Jahren der Begriff, der durch viele Dörfer und Städte getrieben wird unter ganz anderen Gesichtspunkten, der da heißt, Luft holen, Resilienz. Resilienz ist etwas, also wir alle haben resilient zu werden, also unabhängig von militärischen Kategorien, auch in meinem beruflichen Tätigkeit, in der Bildungsarbeit, in der Psychologie, immer ist von Resilienz, von der Klimakatastrophe, vor dem im Hintergrund haben wir auch resilienter und resilient zu werden. Mittlerweile ist es aber die Krisenrelevanz und die Krisenresilienz in einem Verteidigungsspannungs- oder NATO-Bündnisfall. Also es hat nochmal eine neue Dimension bekommen. Da gibt es zum Beispiel, auf den ich gestoßen bin, gibt es zum Beispiel einen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, der am 3. Mai, also dieser Tage, begann und heute seinen offiziell letzten Tag hat. Der Titel dieses Kongresses heißt Resilienzpunkt, sich und andere stärken. Da hat man noch nicht unbedingt die Ahnung, um was es dabei gehen könnte. Aber interessant ist, dass auf dem Werbeplakat ein fliegendes Flugzeug zu sehen ist, das da eigentlich überhaupt keinen Stellenwert hat, zumindest unter normalen Gesichtspunkten. Also welche Resilienz wird denn hier diskutiert und beschworen? Vor ein paar Tagen, lass mich das kurz noch sagen und dann spiele ich mal den Ball wieder zu dir rüber. Ende April gab es eine Veranstaltung, die hieß schon viel deutlicher, Resilienz und Militarisierung des Gesundheitswesens, veranstaltet auch von deiner Organisation, der IPPNW. Du warst offiziell und auch in der Realität daran beteiligt. Was lässt sich denn zu diesem Gesamtkomplex Resilienz unter militärischen Gesichtspunkten sagen?
Ja, ich finde das ganz wichtig, Lothar, der Begriff Resilienz, der so einwabert ins Bewusstsein. Das ist auch so ein typisches Beispiel. Ja. Resilienz ist etwas, was wir im Gesundheitswesen, was wir als Ärzte und Ärzte ganz wichtig finden. Natürlich, jeder braucht die Widerstandsfähigkeit. Und ursprünglich ist das ja ein Begriff, der aus der Materialforschung herkam, wenn ein physikalischer Körper sich verändert hat und ohne Schaden wieder in den ursprünglichen Zustand. Das war die Resilienz. Ja. Und das hat sich dann, du hast es gesagt, über ganz viele Bereiche ausgedehnt. Und ich habe immer, also ich bin ja auch in Sachen Klima so ein bisschen unterwegs und das war für mich immer ein ganz zentraler Punkt. Nicht? Schaffen wir es, klimaresiliente Zustände herzustellen? Schaffen wir es, die Gesellschaft klimaresilient, also resilient zu machen gegenüber den Klimaveränderungen? Und jetzt ist das auf einmal im Gesundheitswesen, wo wir es immer schon gehabt haben, als Widerstandsfähigkeit des Einzelnen, wie gesagt, ja. Und jetzt kommt es eben zum Tragen, dass eine Gesamtresilienz der Gesellschaft gesehen wird. Und es ist so, und da sieht man tatsächlich, dass viele verschiedene Verbände auch auf ihren Kongressen tatsächlich viel das Thema aufgreifen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass die Internisten da besonders ein militärisches Thema aufgehoben haben. Aber es sind zum Beispiel andere Beispiele, die Deutsche Medizinische Woche, das heißt, hat auf ihrer Januar-Ausgabe gegen Krebstherapien hat das Titelbild so, dass ein Zielfernrohr auf die Krebszelle gemacht hat. Also man war als Arzt, konnte man quasi die Zelle erschießen, quasi ähnliche Dinge. Ja, man findet in Zeitschriften, dass man Apps zur Triagierung beim nuklearen Desaster irgendwie anwenden kann. Und das sind einfach Sachen, die sich so abspielen und auf den
Kongress. Du hast vorhin mal den Begriff ins Spiel gebracht von Framing.
Ja,
also
ja,
in gewisser Weise sind das visuelle Framings.
Genau. Ne? Ja, auch. Ja. Und das ist so ein bisschen so ein Gesamtding, dass man probiert, eine Verharmlosung auch. Ich muss das wirklich sagen, das ist eine Verharmlosung. Wir gewöhnen uns an die Begriffe. Wir gewöhnen uns daran. Ja. Und man vermeidet die schlimmen Begriffe. Krieg, Atom, wie gesagt, aber der Krisenfall, der ist inzwischen allgegenwärtig und der wird an der Stelle eben auch immer weiter betont. Es gibt ganz viele, weil du sagst gerade, es gibt ganz viele Kongresse, da kannst du als bei den Unfallchirurgen seit vieler Zeit, kannst du Disaster Surgery lernen. Ja? Also das heißt, Chirurgie im Kriegsfall. Es gibt gemeinsame Veranstaltungen von der Bundeswehr und der Landesärztekammer Hessen zum Beispiel, regelmäßige Symposien. Da gehört geht es darum, wie man den Ernstfall vorbereitet im Prinzip. Da geht es dann auch tatsächlich um kriegsmedizinische Fähigkeiten, wie man zum Beispiel schnell und gut Amputationen durchführt oder ähnliches. Ja? Und das ist einfach so, dass wir sagen, und das wird auch gefordert von vielen Fachverbänden, dass man da sich besser aufstellt. Und was dahinter steckt, das ist alle, dass wir so ein Bild kriegen im Kopf, der Krieg würde in seinen Folgen beherrschbar sein. Und das ist etwas, wo wir eigentlich auch als IPPNW, aber insgesamt ganz stark widersprechen, weil dieses Bild, ich habe es vorhin gesagt, die Zahlen, ja, also 1000 Verletzte jeden Tag, 300 schwer, davon Brandverletzte ohne Ende. Wir haben nicht die Kapazitäten und es ist auch völlig verkehrt unseres Erachtens, dass man jetzt riesige Summen dahin steckt, das Gesundheitswesen auf einen vermeintlichen Kriegsfall vorzubereiten, der deutlich über den Verteidigungsauftrag des Grundgesetzes hinausgeht, ja, anstatt dieses ohnehin schon schwächelnde Gesundheitswesen an anderer Stelle zu ertüchtigen. Und das ist die Sache, die man da wirklich zu sagen kann. Und das haben wir auch auf unserer Veranstaltung ausgearbeitet. Da bin ich ganz dankbar. Die durften wir als politische Gruppe eben.
Also jetzt die Ende April.
Genau. Krisenresilienz und Militarisierung des Gesundheitswesens. Ja. Und das war eine der, ich will mal sagen, fast ersten Veranstaltungen zu dem Thema, die bundesweit stattfand, war ein Hybrid. Und das war, weil es einfach gar nicht so bekannt ist. Und viele Leute sagen, ich wusste das überhaupt nicht, ja. Man weiß gar nicht, wie die Planungen sind. Und wir hatten Christoph Marischka da von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen, der einfach mal aufgezeigt hat, wie diese Militarisierung, wie diese Bewaffnung, wie diese zunehmende Einkaufswut in Deutschland auch stattfindet, bis hin zu den Aktien von Rheinmetall, die 2.500% seit dem Ukraine-Krieg zugelegt haben, auch wo also auch massive wirtschaftliche Interessen dahinter stehen. Ganz interessant, aber eben auch einfach, dass alle Bereiche umfasst, seien es Schulen, seien es Forschung und ähnliches mehr, ja, wo auch noch die letzte Landesregierung zum Beispiel gefordert hat, Bundesregierung, dass man die Trennung zwischen militärischer und medizinischer oder Forschung aufheben muss, dass man da enger zusammenarbeiten muss. Und da gibt es eben auch in Bayern entsprechende Gesetze, wo man das anfordern kann, ja. Weiter haben dann eben die Ute Rippelau, ebenfalls Vorstandsmitglied der IPPNW, und ich, wir haben zur Militarisierung das, was ich ja hier so aufführe. Und dann hatten wir eben, und das fand ich auch das Schöne, der Bernhard Winter vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte hatte dann auch nochmal so einen historischen Bogen gezogen, ja. Weil wenn man zurückguckt, dann hat das auch eine ganze historische Geschichte. Und wir hatten Anfang der 80er Jahre ja schon mal, wenige werden sich erinnern, aber Anfang der 80er Jahre gab es schon mal das Vorhaben, ein Gesundheitssicherstellungsgesetz im Rahmen der Notstandsgesetze, 68er Notstandsgesetze, zu formieren. Und da war unter anderem drin enthalten, dass Ärzte und Ärzte sich verpflichtend fortbilden sollten in Kriegsmedizin, wo wir beim Symposium sind, und Triagierung sollte verpflichtet werden. Und damals, da gab es große Widerstandsbewegungen, und man hat einen Kongress in Hamburg gemacht und später dann auch in Köln, übrigens, das waren auch so mit die Geburtsstunden der IPPNW, wo Ärzte und Ärzte sich einfach und einfach Gesundheitsarbeitende aus allen Bereichen aufgestellt haben und gesagt haben, das machen wir nicht mit, das ist nicht unsere Aufgabe, das wollen wir nicht. Man macht zwar Notfallmedizin, aber wir beteiligen uns nicht an Kriegsvorbereitung. Und das hat so viel Wirbel gemacht, dass dieses Gesundheitssicherstellungsgesetz nie verabschiedet wurde. Das war ein toller Erfolg damals, nicht? Und was man jetzt sagen muss, das ist eben einfach, dass was wir in diesem Kongress festgestellt haben, das ist einfach in dieser Gruppe dann auch in der Diskussion, dass einfach die Organisationen dazu schon lange im Gange sind. Große, sehr tiefgehende, sehr weitreichende Planungen, die Modellspielereien und die Vorhaben sind schon viel, viel weiter, als das in der Öffentlichkeit bekannt ist.
Also ich glaube, das muss man auch nochmal sagen, weil du gerade IMI erwähnt hast, also ja. Informationsstelle Militarisierung. Ja. Wir haben hier letztes Jahr mit dem Jürgen Wagner, dem Geschäftsführer von IMI, eine Veranstaltung gemacht, der auch nochmal deutlich gemacht hat, das ist nicht erst seit Februar, seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine forciert worden, sondern die Planungen in allen möglichen Bereichen sind schon viel, viel länger. Und das ist natürlich jetzt im Prinzip der geeignete Einstieg, das auch nochmal zu popularisieren und in weite Teile zu treiben.
Ja, also da ist es auch wichtig, und das kann ich nur unterstützen. Es ist einfach wichtig, dass wir da überfassend, jeder übergreifend, jeder in seinem Bereich und jeder aus seinem Blickwinkel da einfach die Augen offen hält und dass wir uns informieren und dass wir tätig werden und dass wir gemeinsam auch Öffentlichkeit machen. Und deshalb ist das heute hier auch nicht so wichtig. Vielen Dank nochmal dafür, Lothar.
Gerne. Ja, dann spielen wir doch mal wieder eine Musik ein, und vielleicht kann man sich in der Hoffnung, dass es nie eintritt, aber vielleicht passt das auch ganz gut. Wir haben nochmal einen Titel rausgesucht, der mal in den Mitte der 60er Jahre eine durchaus beachtliche Rolle spielt, damals in der Interpretation von Barry Maguire, Eve of Destruction, oft in der deutschen Version dann Vorabend des Weltuntergangs. Hoffen wir, dass es nie eintritt, aber wir reden über genau solche Dinge. Okay. Barry Maguire. Ja, Eve of Destruction, Barry Maguire, 1965, am Vorabend des Weltuntergangs. Ich habe es vorhin schon gesagt, bevor wir den Titel eingespielt haben. Ein Szenario, das hoffentlich nie eintreten wird. Aber trotzdem müssen wir genau darüber reden, weil immer stärker in allen gesellschaftlichen Bereichen, eben auch im Gesundheitswesen, mittlerweile diese Themen immer mehr Platz greifen. Wir haben gerade drüber gesprochen, auch wie der Begriff der Resilienz jetzt auch in diesem Bereich um sich greift. Wir müssen uns resilient machen. Du hast zu Recht darauf hingewiesen, kommt ursprünglich aus der Materialprüfung und aus all diesen Geschichten. Aber Menschenmaterial, diesen unsäglichen Begriff, gibt's ja nun auch. Wenn wir über all das jetzt geredet haben, in der ersten halben Stunde, drängt sich mir zumindest immer mal die Frage auf, Stichwort Befehlsgewalt, wenn ich das so nennen kann. Wer bestimmt denn, wer sagt denn, wo und wie es lang geht? Kann man da ein paar Takte dazu sagen? Das interessiert einem ja schon irgendwie. Ja.
Also Lothar, das ist eine sehr wichtige Frage, die ich aber, sage ich gleich vorneweg, schwer nur beantworten kann. Ganz grundsätzlich muss man sagen, ist der Arztberuf ein freier Beruf. Das heißt, der Arzt entscheidet im Einklang mit den Wünschen und Bedürfnissen des Patienten, der Patientin, was getan wird und wie es getan wird. Und das ist ein ganz wesentliches Kennzeichen eines freien Berufes, ist, dass das ohne Beeinflussung von außen stattfinden muss. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch des Arzt-Patienten-Bezugs und des Vertrauensverhältnisses. Ja. Und wenn du zum Arzt kämst und wüsstest nicht mehr, der entscheidet nicht nach dem, was du willst, sondern der entscheidet danach, was irgendjemand anders will. Das wäre keine, also und da findet auch weniger Heilung statt, das kann man so schon sagen. Jetzt ist natürlich die große Frage, was passiert im Verteidigungsfall, was passiert im Spannungsfall, was passiert im Bündnisfall, der vom NATO-Rat ausgerufen wird, was passiert aber eben auch tatsächlich, wenn eben wir sind ja in einer Demokratie, das ist ja völlig außer Frage. Und wir haben sehr, sehr gut geregelte, jeder Fall ist einzeln gewesen. Im Prinzip ist es so, wenn der Krieg ausbricht, wenn wir uns als Deutsche Republik am Krieg beteiligen, dann findet das mit parlamentarischer Zustimmung statt. So ist es nun. In einem Regelfall sogar auch die Zweidrittelmehrheit, dann teilweise mit oder ohne Zustimmung des Bundesrates. Das sind Detailfragen der parlamentarischen Tätigkeit. Aber dann ist es so, dann findet dieser Verteidigungsfall, sagen wir mal, statt. Und dann muss natürlich umgesetzt werden. Und umgesetzt werden wird in den niedereren Organisationseinheiten. Das werden die Landkreise sein. Ja. Auf Landkreisebene wird dann durchgesetzt werden. Und das heißt, von oben geht das nach unten. Also vom Bund geht es über die Länder. Und dann muss eben bis hin zum Bürgermeister eines kleinen Dorfs, die Verwaltungseinheiten werden eben dann umsetzen müssen. Und da ist die große Frage. Da ist die große Frage, wer hat da hinterher das Sagen und wer sagt, meinetwegen, ich habe das vorhin beschrieben, mit der Mittelknappheit, die herrschen wird, wer wird zum Beispiel festlegen, dass dieser Operationssaal für die Verletzung jetzt eines Wiederherzustellenden und an die Front zurückkehrenden ist, oder machen wir lieber doch vielleicht eine Hüftendoprothese, die jemand altersmäßig hat. Das sind Fragen, die sind ganz offen nicht geklärt, möchte ich sagen. Aber es gibt die Regelung und ganz unbemerkt, auch das finde ich sehr, sehr kennzeichnend einfach, völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit, ist ein Riesending am 1.1. diesen Jahres in Kraft getreten, der geheime Operationsplan Deutschland. Den kennt fast keiner. Das ist ein tausendseitiges Werk. Ein tausendseitiges Werk, wie gesagt, geheim, weil es geheim ist. Ich weiß es nicht. Aber ich kenne auch führende Militärs, die sagen, ob es stimmt, ich weiß es, aber die sagen, sie wissen nicht, was drinsteht. Aber in diesem Operationsplan Deutschland, der über mehrere Jahre erarbeitet wurde, 1000 Seiten stark ist, wird ganz genau festgelegt, wie die Zusammenarbeit und mit welcher Hierarchisierung, mit welcher Befehlsgewalt auch entschieden werden wird. Und ich muss mal sagen, ich bin so ein vertrauensvoller Mensch, glaube ich. Aber ich werde misstrauisch, wenn solche Dinge in Geheimplänen liegen und nicht der Öffentlichkeit. Das ist nicht transparent. Und ich meine, natürlich müssen jetzt nicht militärische Feinheiten irgendwie vielleicht dargestellt werden. Aber wie grundsätzliche Strukturen funktionieren, wie die Zusammenarbeit zwischen Kommunen, zwischen Krankenhäusern, zwischen Ländern und Ähnlichem funktioniert, das muss doch klar sein. Das sind ganz schwierige Sachen. Und da glaube ich, müssen wir auch wirklich als Zivilgesellschaft sehr aufpassen, dass wir nicht unter die militärischen Räder kommen.
Weil es geht ja noch weit dann über den ärztlichen, den gesundheitlichen Bereich hinaus. Was du sagst, es sind zivilgesellschaftliche, elementare Fragen, die da eine Rolle spielen.
Und da muss jeder von uns eigentlich, das betrifft nicht nur das Gesundheitswesen, sondern da wird jeder von uns betroffen sein. Und auch da nochmal, ich wiederhole mich an der Stelle wirklich, wenn wir in einen militärischen Kriegs- oder Verteidigungsfall sind, werden die Mittel so knapp sein. Die Mittel werden so knapp sein, dass alles, was zivile Versorgung heißt, in den Hintergrund treten wird. Und ich bin mir relativ, wenn ich einen Verdacht äußern würde, ich würde sehr stark sagen, dass die militärische Befehlsgewalt dann über der medizinischen steht.
Ja.
Das ist zu befürchten.
Nach allem, was wir jetzt gehört haben, allem, was durch die Dörfer und Städte getrieben wird in dieser Republik, kann man zumindest davon ausgehen. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt nochmal eine Musik und dann schauen wir mal die letzten 20 Minuten, dass wir das noch gut hinkriegen, um noch ein paar andere Dinge zu klären. Ja, weiterhin bis um 18 Uhr Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, mit dem Thema Militarisierung des Gesundheitswesens und mit Robin Maitra vom IPPNW. Im Sommer 2024, ist noch gar nicht so lange her, hat der Deutsche Bundestag neue Rahmenrichtlinien Gesamtverteidigung verabschiedet. So heißt das. Diese neuen Rahmenrichtlinien lösen die Richtlinien aus dem Jahre 1989 ab. Das ist mir schon wesentlich, weil hier, denke ich, überdeutlich wird, der Schritt von der Friedenslogik der späten 80er Jahre zur aktuellen Kriegslogik. Der wird da vollzogen. Während 1989 Kriegsverhütung, Entspannung, Dialog, Abrüstung, das gemeinsame Haus Europa, darf man ja vielleicht auch nochmal daran erinnern, gemeinsame Sicherheit noch im Mittelpunkt standen, im Fokus standen und auch das verfassungsrechtliche Verbot eines Angriffskrieges ausdrücklich erwähnt wurde, dominiert jetzt in diesen neuen Geschichten von 2024 die Kriegsertüchtigung. Die zivile und logistische Unterstützung der Streitkräfte soll sichergestellt werden. Kriegsprävention, Friedenslogik wird nicht mehr als Ziel benannt. Soweit ich in die Vorbereitung auf die heutige Sendung mich eingelesen habe, gesehen habe, läuft die Diskussion über die Kriegsmedizin, die offiziell ja nicht Kriegsmedizin genannt wird, so wie Atomkrieg ja auch kein Begriff ist. Offiziell heißt es zivil-militärische Zusammenarbeit, die läuft auf Hochtouren. Wir haben schon drüber gesprochen. Ärztinnen und Ärzte der Bundeswehr wird in Fachzeitschriften breiter Raum eingeräumt. Die Bundesärztekammer organisierte im Herbst 2024 eine Tagung mit dem Titel Bedingt abwehrbereit. Auch das finde ich ja, passt so genau. Bedingt abwehrbereit, Fragezeichen, die Patientenversorgung auf den Ernstfall vorbereiten. Robin, diese Richtlinien kamen im Sommer 24, jetzt stehen wir im Mai, also fast auch schon im Sommer 25, ein Jahr später. Wo stehen wir denn jetzt bei der Umsetzung dieser Rahmenrichtlinien und Pläne?
Also erstmal, Lothar, wenn ich das nochmal kurz ergänzen darf, du hast vollkommen recht und alleine das Wording ist ja auch ein anderes, nicht? Du sagst das Atomverteidigung.
Wording,
das
genau.
Das heißt, inzwischen ist das CBRN. Ist der Atom, also das heißt, das ist Chemical, Biological, Radio, Nuclear. Das sind Begriffe, die ins Englische gefasst sind, damit die Bevölkerung nicht erschrickt.
Abstrakt gemacht werden.
Ja, es ist ja völlig abstrakt. Ja, Atomkrieg, das ist noch was. Ja. Ja. Also das sind Sachen, die ich wirklich feststelle. Wo stehen wir jetzt? Ja. Ich denke, wir stehen einerseits damit vorneweg mal, wir haben heute Wahlen, nicht? Boris Pistorius ist der beliebteste deutsche Politiker, weil das jemand ist, der sich im Panzer ablichten lässt und auch die Zeitenwende umsetzt sozusagen. Wir stehen da, dass eine Neudeutung stattgefunden hat und die ist tatsächlich schon vollzogen. Dass man nämlich sagt, und das ist ganz öffentlich, das kannst du auf YouTube kannst du das von dir genannte Symposium der Bundesärztekammer auf YouTube nachschauen. Bedingt abwehrbereit, ganz einfach. Und das ist so, dass das einfach eine Neudeutung statt. Man hat gesagt, sonst hilft die Bundeswehr euch im Krisenfall nicht, sondern im Katastrophenfall, irgendwelche Katastrophen, da hilft die Bundeswehr. Aber im Krisenfall, das ist wieder nur der Krisenfall, da muss das Gesundheitswesen uns helfen. Und das ist eine ganz klare Neudeutung und dazu gibt es eben viele Sachen, die etabliert worden sind. Um die gleiche Zeit hat sich, ist vom Olaf Scholz noch einberufen worden, ein Expertenrat, Krisenresilienz im Gesundheitswesen. Und dieser Expertenrat ist unglaublich effektiv. Da sind ganz wichtige Leute dabei, wie die Präsidentin des Deutschen Ethikrates, die Frau Professor Büchs, dann aber auch Virologen wie der Herr Drosten oder Gesundheitsökonomen Busse oder also viele verschiedene, aber eben auch natürlich Militärs sitzen auch dabei. Und da werden dann Sachen ausgehandelt. Wie schafft man es eben, den Kriegsfall vorzubereiten? Wie schafft man Resilienz im Gesundheitswesen zu schaffen? Und da wird ganz klar eben ausgearbeitet, wie das Gesundheitswesen, das Militär zu unterstützen hat, wo Defizite sind und wo was gemacht werden. Da sind wir im Mai 25 und wir sind noch weiter im Prinzip. Wir machen, und das berichten mir Kolleginnen und Kollegen aus den Kliniken, dass man inzwischen in den Kliniken Einsatzpläne, Krisenaktionspläne macht. Und da geht es darum, was passiert im Krisenfall. Da passiert aber auch tatsächlich, Leute, glaubst du es nicht, da werden auch Sachen, also Bevorratung für den Krisenfall getestet und geübt. Das ist, muss ja gar nichts Schlimmes sein. Aber was dann eben auch mit dazugehört, das sind das zum Beispiel Atomschutzanzüge dabei gehören. Und jetzt kann man natürlich sagen, was soll man denn machen? Aber ich sage einfach ganz klar, im Atomkrieg, der damalige IPPNW-Slogan, wir werden euch nicht helfen können. Ja. Das muss man einfach sagen. Und das ist aber inzwischen so, und man sagt einfach, dass die Krisen- und Einsatzplanübungen, die man eben macht, die werden nicht möglich sein, die werden nicht dazu führen können, dass man einfach vernünftige medizinische Versorgung im Kriegsfall aufrechterhält. Das wird nicht der Fall sein. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, ich glaube, jeder von uns hat durch Corona und durch die Zeit davor erlebt, wie empfindlich unser resilient unser Gesundheitswesen ist. Und wir haben aber ganz wirklich momentan eine Situation, wo die neue Regierung, so sie denn zustande kommt, ich gehe mal davon aus, aber einfach riesige Geldmittel.
Ist mittlerweile zustande gekommen.
Also, gut, okay. Also riesige Geldmittel reinpumpt in die Militarisierung, und die fehlen an anderer Stelle natürlich auch. Ja. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, dass das alles Schulden sind, aber die Umleitung in den militärischen Bereich, das ist unproduktiv einfach, und das hilft keinem Menschen, der hier lebt, an der Realität der Versorgung. Und da muss man einfach sagen, wir werden einfach momentan ist auch ganz, und wenn die noch Milliarden und Abermilliarden reinpumpen, wir werden es nicht schaffen, angesichts der derzeitigen materiellen, infrastrukturell und vor allem auch personellen Situation. Es wird nicht möglich sein, unser Gesundheitswesen auf einen solchen Kriegsfall, selbst wenn der nur konventionell geführt werden würde, werden wir es nicht schaffen.
Was alles schon makaber genug ist, selbst wenn er nur konventionell geführt,
aber im Atomkrieg ist es natürlich
eine andere Dimension.
Es redet momentan kein Mensch mehr über die Eskalationsmöglichkeiten. Ja. Und das ist auch etwas, was wir als IPPNW natürlich stark beklagen. Ja. Also von daher ist es so, dass wir momentan im Jahr 2025 einfach so weit sind, dass wir sagen, die Dinge sind denkbarer geworden, die Dinge sind vorstellbarer geworden, und wir bereiten uns momentan, Stichwort Zeitenwende, darauf, das Gesundheitswesen wirklich nicht nur resilient zu machen, nicht nur den Verteidigungsfall zu machen, sondern uns kriegstüchtig zu machen, uns zu ertüchtigen für einen Krieg. Und das ist nicht unsere Aufgabe.
Welche Rolle spielen denn die Ärztekammern?
Ja, das ist...
Es gibt ja die Bundesärztekammer,
es gibt
die Landesärztekammern.
Ja. Also vielleicht dazu auch noch zur Erläuterung. Es ist natürlich so, dass die Ärzteschaft als freier Beruf auch eine verfasste Ärzteschaft ist. Wir haben viele Strukturen. Jeder Arzt, jede Ärztin ist von der Approbation bis zum Tod Mitglied einer Ärztekammer. Das heißt, eine Ärztekammer ist eine... Alle sind dabei, alle kriegen Nachrichten sozusagen. Wir sind also gut organisiert. Die Bundesärztekammer als Zusammenschluss der Landesärztekammern ist sozusagen die politische Überordnung, aber es sind alle dabei. Und es ist auch so, dass das gerade in den Rahmenrichtlinien Gesamtverteidigung, die du geschildert hast, nicht, da ist zum Beispiel ganz genau definiert, dass Ärzte und Ärztinnen oder dass eben Organisationen der Standesverwaltung sich beteiligen müssen, herangezogen werden müssen, gehört werden müssen und mitbeteiligt werden müssen. Und das ist auch ganz klar. Das ist genauso wie der öffentliche Gesundheitsdienst, der an der Stelle ja auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Das Gesundheitswesen ist zentraler Bestandteil, so sagen es auch die Militärs, ganz locker. Die sagen, Gesundheitswesen ist zentraler Bestandteil von Krisenresilienz, Stichwort Kriegstüchtigkeit. Ja, und deshalb muss das unterstützt werden, und deshalb müssen wir an der Stelle die beste Möglichkeit nutzen, Wissen und Informationen zu verbreiten, und deshalb nehmen wir die Kammern mit ins Boot. Und die Kammern,
das wäre jetzt die Frage, die sich da anschließt, und lassen sich die Kammern in all ihrer Vielfalt ins Boot setzen?
Naja, also es ist so, teilweise ja. Ich hatte es vorhin schon gesagt, nicht? Die Landesärztekammer in Hessen zum Beispiel richtet ein gemeinsames Symposium aus, im Ernstfall, was bedeutet Kriegsmedizin? Ja. So der Titel des Symposiums. Die Bundesärztekammer, da hatten wir beim Deutschen Ärztetag im letzten Jahr noch einen Antrag eingebracht, in dem wir auf die Militarisierung des Gesundheitswesens hingewiesen haben. Den hat der Deutsche Ärztetag im letzten Jahr mit Nichtbefassung bestraft, weil man nichts davon hören wollte. Ja. Und es ist natürlich so, dass das weitergeht. Vor einer Woche hat die Niedersächsische Landesärztekammer einen Antrag verabschiedet, in dem zu mehr Krisenfähigkeit, Krisenresilienz aufgefordert. Ganz klar, wir müssen fähig sein, in Kriegs- und Krisenfällen wirksam sein zu können, genau im Sinne der Politik im Prinzip. Und wir wollen dafür Mittel und wir wollen dafür Strukturen und wir wollen dafür Inhalt. Das heißt, ich fürchte tatsächlich, und wenn man in der Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen ist, dann sind viele wirklich der Überzeugung, ich weiß nicht, ob sie diesem Zeitenwechsel und dem auf den Leim gegangen sind. Aber viele sind auch der Meinung, es ist unsere zwingende, ganz notwendige Aufgabe, unsere existenzielle Aufgabe, weil wir sonst bedroht sind von allem. Und das ist, finde ich, ganz, ganz schwierig. Und da ist häufig auch keine gute Diskussion.
Weil dieses Bedrohungsszenario, ich meine, es greift ja allseits, rede mal mit Leuten.
Ja.
Selbst die man schon durchaus kennt oder glaubt zu kennen. Also das was medial abgeht, was politisch abgeht, das lässt ja nicht wirkungslos zurück. Es wirkt in hohem Maße. Und warum sollte es man ausgerechnet Ärztinnen und Ärzte tatsächlich nicht auch? Ich meine, die Abschlussfrage, die sich da geradezu aufdrängt, ich weiß nicht, ob man sie beantworten kann. Was tun? Kann man tatsächlich noch auf irgendeine Art und Weise was tun? Ich weiß, das ist eine rhetorische Frage,
die sich aber
natürlich aufdrängt, weil sie stellt sich uns ja allen. Also warum machen wir hier Peace on Air? Also nicht, weil wir sagen, es macht eh keinen Sinn, sondern tatsächlich auch nochmal an ein paar andere. Wir hatten es vorhin vom Framing. Mhm. Je mehr man immer wieder das, quasi ohne Widerspruch über sich ergehen lässt, desto mehr framet es sich natürlich auch im Gehirn fest.
Ja, auf jeden Fall. Und das merken wir an uns selbst natürlich auch. Aber ich bin da gar nicht pessimistisch. Ich bin da wirklich...
Ach, das wollten wir jetzt hören.
Es ist wichtig, was ihr hier macht. Und es ist wichtig, dass wir einfach... Ich glaube tatsächlich, dass Zivilgesellschaft auch in der Bundesrepublik Deutschland ein ganz, ganz schweres Gewicht ist. Und es ist immer so, dass wirklich ein Impuls, ich hatte jetzt gerade beim Internistenkongress, die erste Infektion hat die Corona-Pandemie gemacht. Nicht? Und man muss einfach anstoßen und man muss Impulsgeber sein und darf sich nicht unterkriegen lassen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man einfach wachsam ist erstmal. Dass man auch drüber nachdenkt, dass man auch Nachrichten hinterfragt in vielerlei Hinsicht, dass man einfach guckt, wie ist es, dass man wachsam ist, dass man aufmerksam ist, dass man seinen Zweifel an der einen oder anderen Stelle. Wo ist die Bedrohung? Können wir das denn schaffen? Ist unsere Aufgabe denn nicht vielleicht ganz anders? Dass wir das auch deutlich machen und dass wir das auch gerade in unseren Gruppen, in unseren Bezügen, in unseren Quartieren möglich machen, dass man darüber sagt. Und das Wesentliche ist eben, das sage ich jetzt sehr als Arzt auch, es geht eben nicht darum, dass wir uns nicht verteidigen dürfen. Natürlich sollen wir uns weiter verteidigen. Das ist aber eben, und das glaube ich, ist der Auftrag, den wir auch aus der Kenntnis der medizinischen Unmöglichkeit der Versorgung herausrichten. Es muss möglich sein, dass wir den Krieg vermeiden und es muss möglich sein, dass wir Bedingungen, eine Sicherheitsarchitektur schaffen, durch die Gefahr militärischer Konflikte einfach verrichtet wird. Und mein Traum, der ist natürlich, wir haben ja schon Erfolge gehabt. Wir haben 1982, Stichwort, wir werden euch nicht helfen können. Wir haben es geschafft, das Gesundheitssicherstellungsgesetz damals zu vermeiden. Das neue Gesundheitssicherstellungsgesetz hat Lauterbach nicht mehr durch den Abbruch der Ampel gebracht, aber es ist auf dem Weg. Und ich hoffe eigentlich wirklich, dass wir auch in der Stelle weiterhin stark tätig sein werden. Und für mich als Arzt ist es eben einfach ganz klar, es kann nicht darum gehen, durch unsere Beteiligung und durch die Militarisierung des Gesundheitswesens kriegstüchtig zu werden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es muss uns darum gehen, einfach durch friedliche Mittel Kriege zu verhindern.
Ich möchte es jetzt nicht zerreden, was du gesagt hast. Deshalb lasse ich das gerade so stehen. Weil ich glaube, das sind genau die Punkte, die uns alle wichtig sind. Und deshalb haben wir zwar gleich noch einen letzten Titel, die weißen Tauben sind müde. Gilt aber nicht für uns. Wir wollen nicht müde werden und wir werden es auch nicht tun. An allen möglichen Ecken ist zivilgesellschaftliches Engagement gefragt. Robin, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne.
Ich hoffe, du kommst jetzt gut auch wieder nach Ludwigsburg zurück. Ich danke dir nochmals ganz, ganz herzlich.
Lothar, vielen Dank, dass ihr das aufgenommen habt. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Euch vielen Dank, Technik und allem. Ganz herzlichen Dank.
Macht weiter, wieder.
Wir bleiben dran.
Mit Alles Sicherheit. Ja, wir lassen uns von diesem Lied in keiner Weise entmutigen. Wir werden weiter uns wie gesagt, nicht entmutigen lassen. Wir sind auch nicht müde in dem, was wir jetzt gerade mit Robin Maitra besprochen haben. Umso wichtiger, das findet ja in vielen Teilen dieses gesellschaftlichen Lebens statt, das sogenannte kriegstüchtig machen. Wir haben es jetzt am Beispiel der Militarisierung des Gesundheitswesens gerade erörtert. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 4 Wochen bei der nächsten Peace on Air, das Friedensradio-Ausgabe. Macht's gut. Ciao. Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Schaltet ein, dienstags um 17 Uhr bei Radio Free.